Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Warum machen Luxusmarken gerade vermehrt Werbung mit Literatur? Zeilen aus Gedichten auf Taschen von Dior, solche Dinge, wie kommt es dazu? Darüber reden wir in einer halben Stunde etwa. Und gleich reden wir über das Buch Die Träume, die wir hatten, meine Freundin, Russland, die Ukraine und ich. Christiane Hoffmann hat dieses Buch geschrieben. Sie ist gleich zu Gast hier bei uns. Hätte man es verhindern können? Das ist die große Frage im neuen Buch von Christiane Hoffmann. Die Journalistin und Autorin Christiane Hoffmann, die war unter anderem Auslandskorrespondentin in Moskau und in Teheran. Sie hat das Hauptstadtbüro des Spiegel geleitet und sie war stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung während der Ampelkoalition. Ihr neues Buch, das heißt Die Träume, die wir hatten, meine Freundin, Russland, die Ukraine und ich. Und Christiane Hoffmann ist jetzt hier im Studio bei uns. Seien Sie willkommen.
Dankeschön, hallo.
Sie beginnen Ihr Buch mit dem Satz: In der Nacht, als der Krieg beginnt, ist sie schon tot. Der Krieg, das ist die russische Vollinvasion in der Ukraine, die in der Nacht auf den 24. Februar 2022 begonnen hat. Aber sagen Sie uns bitte, wer ist sie, die schon tot ist in der Nacht?
Sie ist meine Freundin, meine engste Studienfreundin, mit der ich zusammen russische Literatur studiert habe und die dann eben sehr schwer depressiv geworden ist und sich in dieser Woche, in der der Krieg begann oder die Vollinvasion begann, das Leben genommen hat.
Und Sie erzählen jetzt in Ihrem Buch die Geschichte Ihrer Freundin, Ihrer Beziehung, auch Ihrer Beziehungen zu Russland und die russische Geschichte, seitdem Sie sich damit beschäftigen, bis in die Gegenwart. Warum war das logisch für Sie, parallel beides zu erzählen? Also eine sehr persönliche Geschichte und diese große Weltgeschichte.
Ja, grundsätzlich finde ich, dass es immer die Weltgeschichte sich in den kleinen Geschichten spiegelt und gut abbildet. In diesem Fall war es durch das zeitliche Zusammenfallen. Ich habe wirklich an dem Morgen, in dem Russland in die Ukraine in der Vollinvasion einmarschiert ist, vom Suizid meiner Freundin erfahren. Und es stellte sich für mich für beides sofort diese eine Frage, die Sie auch formuliert haben, eben schon beim Intro: Hätte man es verhindern können? Also hätte ich den Suizid meiner Freundin verhindern können und hätten wir, Deutschland, Europa, der Westen, diesen Krieg in irgendeiner Weise verhindern können? Und diese Frage, die, glaube ich, viele Menschen in Bezug auf Russland und die Ukraine umtreibt, ja auch Teil der politischen Auseinandersetzung ist, hat dann dazu geführt, dass ich gedacht habe, ich möchte diese Geschichte noch einmal anders erzählen. Und dazu kam, dass eben meine Freundin und mich unser Interesse für Osteuropa, Russland, die Ukraine, russische Literatur verbindet und es damit eben auch etwas zu erzählen gab.
Vielleicht schauen wir mal auf den Anfang. Das sind die 80er Jahre, als Ihre Freundin und Sie sich begonnen haben, intensiver mit Russland, mit russischer Kultur, sowjetischer Kultur in der Zeit zu beschäftigen. Was war das damals, was Sie daran interessiert hat?
Ich glaube, dass meine Beschäftigung mit Osteuropa sehr stark aus der Familiengeschichte kommt, aber wir haben uns damals sogar noch unabhängig von Gorbatschow und Perestroika für die russische osteuropäische Literatur begeistert. Und uns hat dieser Grenzraum am Rande Europas, das Gebrochene, das sehr europäisch geprägte, aber dann doch auch wieder nicht westeuropäische, fasziniert.
Sie sind dann als Journalistin stark mit Russland und der Sowjetunion, beziehungsweise mit Russland war es dann in den 90er Jahren, in Verbindung geblieben, haben in Moskau gearbeitet. Wie war das bei Ihrer Freundin? Wie ist sie mit Russland in Verbindung geblieben?
Sie hat an der Universität als Russistin, als Russland-Fachfrau Karriere gemacht zum einen, und zum anderen hat sie einen russischen Künstler geheiratet und hat sich sehr intensiv gerade mit dem Thema postsowjetisch Transformation, was bedeutete das in der Kultur, sehr intensiv genau mit diesem Thema beschäftigt. Und sie hat mich oft, als ich in Moskau gelebt habe, besucht. Wir waren gemeinsam auch unterwegs in Russland. Also uns hat diese intellektuelle und auch emotionale Auseinandersetzung mit Osteuropa über die ganzen Jahre immer verbunden.
Und diese Frage, hätten wir es verhindern können? Sie fragen sich das ja auch in Bezug auf den Freundeskreis, die Familie Ihrer Freundin, aber vor allem in Bezug auf sich selbst. Hätten wir verhindern können, dass sie sich mit 57 Jahren, dass sie ihr Leben beendet selbst? Sie fragen sich, ob sie mehr hätten tun können, obwohl man in ihrem Buch auch erfährt, wie viel sie getan haben für ihre Freundin, wie viel Hilfe sie auch angeboten haben, die dann nicht angenommen wurde. Was war es denn, was glauben Sie heute, woran Ihre Freundin vor allem gelitten hat, sodass sie nicht mehr weiterleben wollte?
Sie war krank, sie war manisch-depressiv, also sie war bipolar. Ich beantworte ja diese Frage nicht eindeutig. Ich glaube, es ist halt etwas, was sich Menschen immer fragen, die nahe Menschen durch Suizid verlieren, hätte ich nicht doch irgendetwas tun können, wenn ich dann noch hingefahren wäre oder das vielleicht getan hätte, dann hätte sie es vielleicht nicht getan. Rational weiß ich, dass das jemand, der nicht mehr leben möchte, dass das praktisch unmöglich ist, ihn abzuhalten. Aber trotzdem bleibt diese Auseinandersetzung für mich und meine Form, diese Auseinandersetzung zu führen, ist eben die Literatur. Und es ist ja, Schreiben wird ja oft durch einen Verlust oder durch einen Schmerz auch inspiriert. Und so war das sicher auch in diesem Fall.
Und Sie erzählen eben parallel zur Geschichte Ihrer Freundin und Ihrer Beziehung von Ihren Erfahrungen mit Russland. Sie waren in den 90er Jahren sehr viel in Russland, auch in der Ukraine. Wie gesagt, 1996 bis 99 haben Sie für die Frankfurter Allgemeine Zeitung aus Russland berichtet. Und Sie schreiben da, das möchte ich mal zitieren, diese frühen 90er Jahre entscheiden über das künftige Verhältnis zwischen Russland und dem Westen und damit langfristig über die Sicherheit Europas. Was in diesen Jahren getan und versäumt wird, wirkt lange nach. In dieser Zeit wird die Saat für Revanchismus und Putinismus gelegt. Wie wurde damals die Saat für Putinismus gelegt?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass die 90er Jahre das Entscheidende waren, wo eben für kurze Zeit in Russland die Bereitschaft auch da war, sich sehr stark auf den Westen einzulassen und ein sehr starker Wunsch, so zu sein wie Europa. Und das war immer gebrochen. In Russland gibt es ja immer auch diesen Exzeptionalismus. Wir sind etwas Besonderes, wir sind anders, wir sind weniger materialistisch, wir sind spiritueller als Westeuropa. Also es war immer gebrochen, aber in den 90er Jahren gab es die größte Offenheit und man hat sich ja auch sehr, was die ökonomische Transformation anging, den westlichen Ratgebern, ist denen ja sehr stark gefolgt. Und ich glaube, dass es gerade eben unter Gorbatschow, aber auch noch unter Jelzin, eine große Bereitschaft gab, Sicherheitspolitik in Europa gemeinsam zu denken. Und ich denke, nachher, als Putin an die Macht kam, als die Tschetschenienkriege geführt wurden, die NATO erweitert wurde, die ökonomische Transformation in ein dysfunktionales Oligarchensystem geführt hatte, da war es im Grunde schon zu spät. Unser Zeitfenster war eigentlich in den frühen und mittleren 90er Jahren.
Ja, das wurde ja, also im Blick auf die russische Aggression wurde ja sehr viel über die NATO-Osterweiterung und die Rolle eben dieser NATO-Osterweiterung gesprochen. Das Interessante fand ich auch in Ihrem Buch, dass Sie den Fokus eben früher ansetzen, auf die 90er Jahre schauen und darauf schauen, wie da die Demokratie in Russland gescheitert ist. Und Sie schreiben da ausdrücklich, die Demokratie in Russland sei, also diese junge Pflanze der Demokratie, die sich gerade erst zu entwickeln begann, sei an einer Überdosis Kapitalismus gestorben. Wie meinen Sie das?
Ja, die Art und Weise, wie die Transformation in Russland letztlich durchgeführt wurde, führte ja in diesen Oligarchenkapitalismus, in eine unglaublich entgrenzte Bereicherung einiger weniger, die dann auch massiv politisch Einfluss genommen haben und gerade im Sommer 1996 die Wiederwahl von Boris Jelzin, die sehr stark auch von Europa unterstützt wurde, weil man immer sagte, er ist das Beste, was wir hier haben, er ist das geringste Übel, hat halt letztlich die Demokratie auch stark diskreditiert, weil die mit unglaublichen finanziellen Mitteln dieser Oligarchen orchestriert wurde. Und dort entstand im Grunde dieses, was später gelenkte Demokratie hieß in Russland. Und weil die Demokratie, die ja nie wirklich entwickelt war in Russland, dann die kurze Zeit dieser Demokratie zusammenfiel mit großer sozialer Ungerechtigkeit, enormer Unsicherheit und der Bereicherung einiger weniger, hat eben das Image der Demokratie und das, wonach die Menschen sich eigentlich gesehnt hatten, dann sehr stark Schaden genommen.
Ja, und dann zurück zu dieser Frage, hätte man es verhindern können, ist da der Punkt, wo man auch aus dem Westen heraus etwas hätte verhindern können?
Mein Buch gibt darauf jetzt keine eindeutige Antwort. Ich umkreise diese Frage und wäge so Argumente und das ist im Grunde auch meine Sicht darauf. Ich weiß nicht, ob man es hätte verhindern können, aber ich weiß, dass wir nicht alles versucht haben. Wir haben nie wirklich versucht, eine Sicherheitsordnung mit Russland anzugehen und zu denken. Wir waren vor allen Dingen die Amerikaner nicht bereit, einen Marshallplan für Russland zu machen. Diese Unterstützung für Jelzin, diese fraglose Unterstützung Jelzin, der ein Alkoholiker war, der schwer herzkrank war, zusammengebrochen ist im Wahlkampf, einen brutalen Krieg in Tschetschenien führte. Trotzdem haben wir ihn unterstützt. Da gibt es schon auch schwierige Momente und das sehe ich auch im Rückblick auch selbstkritisch zum Teil, wie wir damals darüber berichtet haben als Journalisten. Aber ja, ob das im Endeffekt wirklich etwas verändert hätte, weiß ich. Kann ich jetzt, ist natürlich hypothetisch, genauso wie die Frage, hätten wir nicht, als wir sahen, das ist schiefgegangen, die Ukraine militärisch dann viel stärker unterstützen müssen, um Russland abzuschrecken von dieser Invasion. Das ist, finde ich, eine zweite Frage, wo man überlegen kann, wo haben wir etwas versäumt.
Ich habe es gesagt, Sie fangen Ihr Buch an mit dieser Nacht oder diesem Tag, als wir erfahren haben, dass die russische Vollinvasion begonnen hat, als Sie erfahren haben, dass Ihre Freundin ihr Leben beendet geht. Und am Ende des Buches jetzt, je mehr es auf das Ende zugeht, desto mehr verschränken Sie diese beiden Geschichten, von denen Sie erzählen, wieder. Die Texte werden immer kürzer, die Wechsel werden immer schneller und dadurch entsteht der Eindruck, weil Sie diese Themen so eng zusammenführen, dass der Kriegsbeginn und der Selbstmord ihrer Freundin ja fast ursächlich miteinander zusammenhängen. Wie stellt sich das für Sie dar?
Das würde ich so nicht sagen. Ich verstehe, dass der Eindruck entsteht, aber meine Freundin war einfach suizidal. Sie war depressiv, aber natürlich für jemanden, der so viele Antennen offen hat, was Russland und die Ukraine angeht, hat diese Stimmung, die herrschte in den Wochen vor dem Krieg, als wir ja alle schon fühlten, dass da kommt dieses Unheil, hat sicherlich nicht geholfen. So mag es da einen losen Zusammenhang geben, aber die Ursache war es bestimmt nicht.
Die Träume, die wir hatten, so heißt das Buch von Christiana Hoffmann mit dem Untertitel Meine Freundin Russland, die Ukraine und ich. Im CH Beck Verlag ist das Buch erschienen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Der Schriftsteller Till Rether, der schreibt auch Kriminalromane und da ist vor allem seine Reihe um den Hamburger Kommissar Adam Donowski bekannt geworden. Jetzt allerdings ist Till Rether krimitechnisch auf neuen Wegen unterwegs. Er hat einen sogenannten Destination-Thriller geschrieben, also einen Thriller, der an einen Urlaubsort führt. Meeresdunkel heißt der und unsere Krimi-Expertin Maria Wiesner sagt Ihnen jetzt, warum Meeresdunkel auf unserer aktuellen Krimi-Bestenliste steht.
Neue Krimis.
Urlaub mit der Familie kann der Horror sein. Der Ferienflieger ist überfüllt, die Kinder vor den Smartphones sowieso nicht ansprechbar. Und ob es eine gute Idee war, das Urlaubsziel Mallorca als Überraschung für ihren Mann auszusuchen, ja, da ist sich Henrike jetzt auch nicht mehr sicher. Obendrein hat sie ihren Bruder mitgenommen, der gerade frisch getrennt ist und versucht, sein Leben wieder zusammenzuflicken. Reicht also alles schon, damit keine Entspannung aufkommt. Als die Familie dann aber am großen Ferienhaus an den Klippen ankommt, muss sie feststellen, dass da schon ein anderer Leihwagen in der Einfahrt steht und eine andere Familie auch in das Haus will. Doppelt gebucht. Und das Schnäppchenhaus kurz vor der Renovierung sieht deutlich gruseliger aus als erwartet. Till Räthers Thriller Meeresdunkel konzentriert sich zunächst auf die Spannungen, die auf engen Raum zwischen zwei Familien entstehen. Die Perspektive wechselt dabei zwischen Henrike, der Mutter der einen Familie, und Samuel, dem Vater der anderen, sowie dessen Sohn Juri, der ein wenig seltsam ist und immer noch eine Puppe mit sich herumträgt, mit der er auch noch redet. Henrike und Samuel scheinen anfangs die stabilsten Personen in ihrem Umfeld zu sein, also diejenigen, die alles organisieren und auch zusammenhalten, selbst als die seltsamen Dinge beginnen und sich alle fragen, wer ist die alte verwirrte Frau, die ums Haus schleicht? Warum knarzen nachts die Dielen im Obergeschoss, obwohl das so verfallen ist, dass dort eigentlich niemand Quartier bezogen hat? Und wie gefährlich ist eigentlich diese Felsenküste direkt vor der Haustür? Könnte man hier nicht einfach jemanden verschwinden lassen? Alle haben hier Geheimnisse, das wird schnell klar. Auch wenn Henrike und Samuel die Letzten sind, die das checken, denn die sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Und wo man erst dachte, oha, das seltsame Kind mit seiner Puppe, da lernt man bald ausgerechnet Juri als aufmerksamen Beobachter der Erwachsenen schätzen, dem viel mehr auffällt als den Großen in seiner Umgebung. Natürlich dreht Meeresdunkel dann auch noch ins Mörderische ab. Und man hat ja um nichts mehr Angst als um Kinder. Räthers Thriller ist also die perfekte Urlaubslektüre. Nicht nur bis zur letzten Seite spannend, sondern sie hat auch noch den Nebeneffekt, dass man sich über ereignislose, verregnete Ferientage gar nicht mehr beklagen will.
Perfekte Urlaubslektüre, sagt unsere Krimi-Expertin Maria Wiesner. Zu Till Räthers Roman Meeresdunkel bei Rowohlt Polaris ist er erschienen mit 410 Seiten. 18 Euro ist der Preis. Und Meeresdunkel steht aktuell auf Platz 6 der Krimi-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur. Mehr neue Krimis finden Sie in der Deutschlandfunk-App.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Slowenin Stefka Kobeli, die hatte als junge Partisanin während des Zweiten Weltkriegs 3 Todesurteile der Deutschen überlebt. Nach dem Krieg hat sie in Belgrad Karriere gemacht als Ausstellungskuratorin. Und von Stefka Kobelis Leben erzählt der neue Roman von Aleš Steger. Das ist der international bekannteste Schriftsteller Sloweniens. Jörg Plath aus unserer Literaturredaktion hat diesen Roman für uns gelesen und ist jetzt hier. Hallo Jörg.
Hallo.
Feuer heißt dieser Roman. Was sind denn die Feuer, auf die dieser Romantitel anspielt?
Das erste Feuer ist das, dem Zoras Geliebter, ein junger und verletzter Partisan, zum Opfer fällt. Er wird von den Deutschen aufgespürt und in seinem Versteck verbrannt. Und dann wird Zora auch gefasst, gefoltert und, du hast es erwähnt, dreimal zum Tode verurteilt und überlebt nur durch Zufall. Also Steger macht diese und spätere Feuer zu Ereignissen, die aus dem Mädchen so einer harte, willensstarke Partisanen hervorbrennen. Und ein solches Feuer ist auch noch, das wird auch niemals gelöscht, die Lieblosigkeit der Eltern. Die sind autoritäre Katholiken und sehen in der Tochter nun eine teuflische Kommunistin, weil sie Partisanin ist, und sie verstoßen sie.
Und geht das mit den Feuern dann auch weiter in der Nachkriegsgeschichte Jugoslawiens?
Ja, sie muss da dauernd kämpfen. Sie muss da dauernd kämpfen gegen teilweise groteske Hindernisse, sogar um ihr Überleben. Also sie geht dann weg von den Eltern, sie geht weg aus Slowenien nach Belgrad, aber ist mittellos, droht zu verhungern. Dann bekommt sie unter anderem ein Stipendium für einen Studiengang und die Partei stellt diesen Studiengang plötzlich ein. Innerhalb eines Tages, also sehr überraschend, und lässt alle Studenten mittellos und ziellos zurück. Und trotzdem macht Zora weiter, ist hart genug und stark genug, wird auch erfolgreich eben als Ausstellungskuratorin und vertritt dann das Land in den 60er Jahren auch im Ausland. Sehr erfolgreich.
Klingt so, als wäre der Roman auch zumindest über eine ziemlich lange Zeit hinweg auch ein Roman über die Geschichte Jugoslawiens.
Ja, im Untertitel heißt er ja Roman nach Motiven aus dem Leben der Stefka Kobeli. Und das könnte auch heißen, finde ich, Roman nach Motiven Jugoslawiens. Denn Zoras Leben wird von Steger immer verbunden mit vielen Ereignissen, mit den stalinistischen Säuberungen der 50er Jahre, mit der Kriegsgefahr, die dann Titos Dritter von der Sowjetunion unabhängiger Weg auslöst, mit den enthusiastischen Jugendbrigaden, auch da macht Zura mit den jährlichen Stafettenläufen durchs Land zu Titos Geburtstag, dem kroatischen Frühling der Studenten 68 und so weiter. Das sind die zentralen, oder es gibt noch einige mehr, sind die zentralen jugoslawischen Topoi. Und ich habe dann gefürchtet, oh, jetzt macht auch noch Aleš Steger, der wirklich ein einfallsreicher, kluger und auch kosmopolitischer Autor ist, spricht hervorragend Deutsch und auch noch andere Sprachen, Jugo-Nostalgie. Und ich habe auch gefürchtet, dass Zora dann eben zur Allegorie wird, eine Allegorie Jugoslawiens, auferstanden aus dem Partisanentum. Das ist ja das zentrale Ideologie. Zumal sie ja auf die wiederholten lebensgefährlichen Feuer mit so plakativer Starre und Verhärtung reagiert. Aber diese Partisanin gerät auch in Widerspruch zu dem Staat, den sie miterkämpft hat. Sie ist eben so erfolgreich, dass sie zurückgestuft wird. Ihr Vorgesetzter meint, ja, die Kollegen werden deprimiert von dir, also muss sie zurück. Und auch andere Erlebnisse von ihr sprechen diesen Slogans von Gleichheit und Fortschritt hohn. Sie glaubt zwar an die, aber die Jugend drängt diese offiziell gefeierten Partisanen beiseite. Es werden nicht die Erfolgreichen, sondern die gut kontrollierbaren Mittelmäßigen gefördert. Und natürlich wird der gesellschaftliche Nutzen eifrig privatisiert. Und damit verliert dann Zora die allegorischen Züge, die ich da habe leuchten sehen. Und sie wird zum Lackmuspapier, das diese Ideologie entlarvt. Und dann kehrt sie zurückgedrängt von ihren erfolgreichen Auftritten im Ausland nach Slowenien zurück und wird da wieder unbequem. Und dann stellen diese neuen Kräfte die ehemalige Partisanin einfach kalt. Und sie wird sogar vergessen. Und Steger, der in derselben Stadt wie sie geboren worden ist, also wie das Vorbild dieser Frau, Zora ist der Kriegsname, der Partisanenname, in Ptuj nämlich, da erinnert er an sie. Deswegen erinnert er an sie, und zwar ohne jede Jugo-Nostalgie. Er zeigt sie eben als Opfer.
Und wie macht ihr das, dieses Erinnern? Das Erzählen eben von einer realen Person, das hat ja so seine eigenen Fallstricke, legt er zum Beispiel auch offen, was er in den Quellen zu ihr findet, was er dazu erfindet?
Nee, das macht er gar nicht deutlich. Also er erzählt in kurzen, sehr intensiven Texten, die immer durch Leerzeilen abgetrennt sind und sich meist nur auf eine Situation konzentrieren von ihr, und zwar von der Emanzipation einer Frau aus diesem autoritären Katholizismus, auch aus Slowenien, in dem sie weggeht. Und er hat sich offenbar im Regionalarchiv über ihre Aufzeichnungen gebeugt, gibt aber diese Quellen nicht an. Das ist ein Roman und seine Hauptfigur heißt deswegen ja auch Zora, also der Partisanenname und nicht der reale Name Stefka Kobeli. Das ist leider so, dass sein Erzähler sich manchmal deutlich zu Wort melden muss. Zora bemerkt zwar den Aufstieg des Egoismus im Sozialismus, aber sie begreift ihn nicht. Und da muss dann der Erzähler kommentierend eingreifen. Das ist manchmal ein bisschen didaktisch leider. Und dann ist mir noch aufgefallen, ja, das ist so etwas Ähnliches wie Anne Webers Annette, ein Heldinnen-Epos. Das ist ja auch ein dokumentarisch-biografischer Roman-Epos. Nur hat es, glaube ich, Steger etwas schwieriger als Annette Weber.
Weber erzählt von einer Frau in der Resistance, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, in Frankreich. Genau, Entschuldigung. Eine Widerstandskämpferin in der Resistance und dann auch eine Unterstützerin des algerischen Freiheitskampfes. Und auch eine Frau, auch dokumentarisch, auch biografisch. Nur hat er es ein bisschen schwerer, glaube ich, mit Stefka als mit dieser strahlenden Widerstandskämpferin.
In seinem Roman Feuer erzählt Aleš Steger, der Roman wurde aus dem Slowenischen übersetzt von Matthias Göritz. Im Waldstein Verlag ist das Buch erschienen mit 220 Seiten. 24 Euro ist der Preis für das Buch. Vielen Dank an unseren Kritiker Jörg Plath. In Sachen Bücher und Lesen, da gibt es gerade zwei gegenläufige Trends. Zum einen geht die Zahl der bücherlesenden Menschen deutlich zurück bei uns. Andererseits ist es aber irgendwie gerade Mode, sich mit Literatur zu zeigen. Es gibt Leute, die sich mit Bücherstapeln auf Social Media in Szene setzen oder sich beim Bücherlesen im Café fotografieren und das online stellen. Performatives Lesen nennt sich das oder angeben mit Büchern. Da werden Bücher eben wie ein Statussymbol eingesetzt und das zieht Kreise bis hin zu Popstars und Filmstars wie Dua Lipa oder Reese Witherspoon. Die haben eigene Buchclubs. Und auf diesen performativen Trend sind offenbar auch große Luxusmarken aufgesprungen. Das hat sich meine Kollegin Andrea Gerg für uns angeschaut. Hallo Andrea. Ja,
hallo Frank.
Wo ist dir denn dieser Trend bei den Luxusmarken erstmal aufgefallen?
Ja, ich habe letztes Jahr mal im Zeitmagazin geblättert und da ist mir diese Anzeige aufgefallen. Ich habe es aufgehoben und mitgebracht.
Oh,
zwei Seiten,
Bücher.
Wahnsinnig viele Bücher. Am Rand steht so ein Mann, der schaut fast ehrfürchtig auf diese in den Himmel ragenden Bücherberge. Und es ist der Buchliebhaber und Modedesigner Brunello Cucinello. Der Name steht nur ganz klein in der rechten Ecke und drunter steht: Bücher haben mir den Weg des Lebens gezeigt. Dachte ich, schon interessant, dass so ein Luxuslabel Kaschmir-Herrenkleidung machen, die ja mit Büchern wirbt. Hab mal ein bisschen geguckt und dieser Brunello Cucinello ist wirklich so ein Buchbesessener. Der hat jeder seiner Töchter 1000 Bücher zur Hochzeit geschenkt, die er liebt. Er hat ein Theater in seinem Dorf in Umbrien eingerichtet und arbeitet da an einer Universalbibliothek. Also das ist irgendwie stimmig, dass der so eine Annonce macht. Aber vor zwei Wochen fiel mir dann nochmal die australische Edelkosmetikmarke Aesop auf. Die hat im Pride Month schon seit Jahren, macht die eine Queer Library. Also da werden 1400 Bücher verschenkt, auch hier in Berlin im Shop. Und um Solidarität mit der LGBTQ-Community zu zeigen, da habe ich gedacht, steckt da hinter diesen Sachen mehr? Und da habe ich mal geguckt.
Und manchmal ist es ja so, wenn man eine Sache einmal entdeckt hat, auf einmal sieht man sie überall.
War ja, genau. Auch so? Also es ist unglaublich. Dior hat zum Beispiel Buchtaschen für 3000 Euro aufgelegt.
3000 Euro?
Ja, da steht dann Dracula drauf oder Ulysses oder Bonjour Tristesse. Das hat Jonathan Anderson, als er neuer Kreativdirektor bei Dior wurde, entworfen. Dann habe ich gesehen, dass Miu Miu betreibt einen Literaturclub. Da werden so prominente Autorinnen eingeladen. Die dürfen dann im entsprechenden Outfit auf der Bühne über Feminismus oder Ähnliches oder Annie Ernaux diskutieren. Aber die Autorin Annabelle Hirsch hat erzählt, dass man das Bühnenoutfit muss man leider hinterher wieder abgeben. Aber es gibt auch zum Beispiel Kosmetikmarken, deren Produkte tragen Namen aus Homers Ilias. Jill Sander hat bei der Möbelmesse in Mailand so eine Steleninstallation gezeigt, bei der 60 Kulturleute je ein Buch ausgesucht hatten. Das hieß Reference Library, also Präsenzbibliothek. Und schon lange sieht man ja auch so prominente It-Girls, die sich im Bikini mit Strandlektüre zeigen. Oder zuletzt fand ich lustig Kaya Gerber mit T-Shirt, auf dem steht: Come to my house, I have great books. Also komm zu mir nach Hause, ich habe super Bücher. Also es ist auch mit Witz, muss ich sagen.
Also schon ziemlich verbreitet gerade. Wie erklärst du dir das jetzt? Warum setzen solche Marken jetzt zu Werbezwecken gerade auf Literatur?
Also ich glaube einmal natürlich diese Idee Buch als Accessoire, da denkt man ja sofort, unterstreicht eigentlich nur diesen hohlen Konsum und die Oberflächlichkeit der Modewelt. Aber da steckt natürlich auch so Social Media dahinter, BookTok, BookTube, das ist ja eine richtige Größe an Konsumenten. 35,1 Millionen Posts gibt zum Stichwort BookTok und irgendwelchen Top-Booktubern folgen Millionen Leute. Also, und dann ist das Ganze sehr bildfixiert. Das macht halt was her. Es gibt auch die Verlage, die sich schon darauf eingestimmt haben, dass man für BookTok andere Cover macht, die der Gen Z gefallen, bunte Farben und so weiter. Und Studien zeigen, 49% der jungen Leser beurteilen Bücher von außen her. Also don't judge a book by its cover, ist Schnee von gestern.
Und ist das eigentlich neu, dass man Bücher so als Statussymbole und zur Distinktion verwendet? Oder gab es das früher auch schon?
Irgendwie so in dem Maß jetzt schon. Also die FAZ hatte neulich zum Beispiel auch eine Bildstrecke, wo Schriftsteller in teuren Anzügen abgelichtet wurden. Clemens Setz im Peter Petrov-Anzug sah richtig gut aus, fand ich. Ne? Mhm. Früher gab es mal nur Karl Lagerfeld von einer Bücherwand fotografiert. Also das ist neu. Aber ich habe dann so überlegt, es gibt ja schon immer auch Bücher, Romane, in denen Verwandlung durch Kleidung stattfindet, wenn wir an Virginia Woolf's Orlando denken oder Siri Höstwedts Roman Die unsichtbare Frau, wo eine junge Frau im Herrenanzug durch New York sich verwandelt oder Truman Capote Frühstück bei Tiffany, das ist ja dieser Look auch ganz wichtig, also das gab es eigentlich schon immer, aber jetzt gibt es das in einer anderen Dimension.
Und man könnte vielleicht, wenn man jetzt auch pessimistischer draufschaut, sagen, einerseits, ich habe es vorhin schon gesagt, die Leserzahlen geht zurück. Lesen wird immer elitärer, könnte man auch sagen. Und gerade dann wird es ja wirklich zum Distinktionsmerkmal.
Absolut, ja. Das spiegelt sich auch darin, finde ich, dass so Bildung, Belesenheit auf einmal was Exklusives wird. Und viele Leseforscher sagen ja auch, genau da geht's hin. Also vielleicht wird es wie im 19. Jahrhundert, das Lesen auf einmal was Elitäres wieder ist. Aber ich finde, da spiegelt sich auch so eine reale Sehnsucht nach Analogen. Es gibt ja auch diesen Retro-Boom mit Vinylplatten oder Glühlampen. Also ich finde, das ist einerseits, was ich gesehen habe, so ein Oberflächentrend, aber er könnte ja auch eine positive Wirkung haben, denn man weiß, je öfter Bücher zu sehen sind, könnte vielleicht doch mal jemand auf die Idee kommen, dass man die nicht nur zeigen, sondern auch reingucken kann. Ja. Und das wäre ja dann doch das, was wir uns alle wünschen.
Ulysses auf der Dior-Tasche, Literatur als Werbemittel neuerdings. Andrea Gerg hat uns darüber aufgeklärt. Danke dir sehr.
Sehr gern.
Ich lasse mir keine Lyrik zu Schulden kommen. So heißt das Literaturfeature, das Sie heute Abend bei uns hören können. Wir haben jetzt im August hier einen Lyriksommer in unserem Programm. Da wirft dieser Ich lasse mir keine Lyrik zu Schulden kommen Titel jetzt nochmal besonders Fragen auf. Die kann uns aber sicher Stefanie von Oppen beantworten. Sie ist Redakteurin unseres Literaturfeatures am Freitag und in diesem Fall auch Autorin dieses Lyrikfeatures. Hallo Stefanie.
Hallo. Frank.
Dieser Titel, ja, erklär den doch mal. Wie kann man sich denn Lyrik zu Schulden kommen lassen?
Ja, das fragt man sich tatsächlich. Es ist ein Satz aus einem Gedicht, das auch in diesem Feature vorkommt und wir werden das auch gleich hören. Und zwar passt dieser Satz wunderbar, weil es nämlich in diesem Feature unter anderem um eine sehr kurzfristige Absage einer Lesung von palästinensischen AutorInnen in Berlin geht. Und von denen hatte man nämlich befürchtet, dass es bei dieser Veranstaltung zu anti-israelischen oder sogar antisemitischen Ausfällen kommen könnte. Und zugleich mit dieser Lesung ist das Projekt Goethe im Exil oder ja, das Projekt Goethe im Exil, das zu dieser Lesung eingeladen hatte, vorzeitig beendet worden. Und mit den Hintergründen dieses Vorgangs von Ende Februar habe ich mich ziemlich lange beschäftigt. Aber jetzt hören wir vielleicht erstmal das Gedicht von Asma Azayse, eine von den drei ausgeladenen Autorinnen.
Müde bin ich vom Dinge mit Dingen vergleichen, sehe sie kaum noch, wie sie sind. Die Gardenie in meinem Garten ist auch ganz erschöpft. Einer verglich sie im Vorbeigehen mit einem Baumwollfeld, da reckte sie Arme und Triebe, bis ihr die Fasern rissen. Ich verglich den Tod mit einer dichten Finsternis, in der man den Haustürschlüssel verlor, mit einem Traum ohne Erwachen, im Bauch eines Götzen, vor dem man sich niederwirft, bis mein Vater zu Boden schlug und starb. Dann war der Tod ein Tod, nur noch ein Tod. Ich lasse mir keine Vergleiche zu Schulden kommen. Einmal verglich ich mich mit einer Weizenähre und kam nicht mehr heraus. Seitdem sitzt Darwin ratlos an seinem Schreibtisch und grübelt. Ich lasse mir keine Lyrik zu Schulden kommen. Diese Lieder schreibe ich, damit ich besser schlafen kann. Diese Talismane falte ich, damit ich wieder schreiben kann.
Das Gedicht Wiegenlied von Asma Azayse, das hören Sie auch in unserem Feature. Ich lasse mir keine Lyrik zu Schulden kommen, heute Abend hier im Deutschlandfunk Kultur. Stefanie, du hast gerade schon angedeutet, dass hinter diesem Feature eine schwierige Geschichte steckt von Absage und Schließung. Kannst du das kurz anreißen? Was ist das für eine Geschichte?
Naja, wie ich gerade schon sagte, das Ganze ging ja Ende Februar los, als diese Lesung abgesagt worden ist. Ja, wirklich 2 Tage, bevor sie stattfinden sollte. Und tatsächlich waren diese Autorinnen schon in der Stadt und dann fand die auch an einem anderen Ort statt. Das muss man dazu sagen. Da haben die ganz schnell eine Lösung gefunden, um die dann nicht einfach wieder unverrichteter Dinge nach Hause zu schicken. Und ich habe mich einfach gefragt, was ist da los? Und vor allem, warum wird gleich ein ganzes Projekt vorzeitig beendet? Und warum ist das jetzt irgendwie, was ist da passiert? Was steckt da im Hintergrund? Und ich habe angefangen, ach genau, und ich wollte unbedingt diese Texte, die da eben nicht in der ursprünglich vorgesehenen Öffentlichkeit gelesen werden konnte. Ich wollte die irgendwie in mein Literaturfeature bringen und wollte das dann eben kombinieren mit meiner Recherche. Und ich habe dann angefangen, ich habe Interviewanfragen gestellt an das Auswärtige Amt, an das Goethe-Institut. Also das Auswärtige Amt, muss man wissen, finanziert das Goethe-Institut, an die israelische Botschaft und so weiter. Ich habe Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz gestellt und ich bekam Vertröstungen, Absagen, keine Antworten. Und ich hätte wirklich fast aufgegeben, aber schließlich ist dann doch noch eine Antwort gekommen aus dem Auswärtigen Amt, die dann schon sehr interessant war. Das werden wir heute Abend hören. Und dann habe ich doch noch irgendwie eine einigermaßen nachvollziehbare Choreografie hinbekommen. Und ich muss auch sagen, auch redaktionell war das halt sehr aufwendig. Wenn man mit Nahost sich beschäftigt, begibt man sich auf dünnstes Eis und da muss jedes Wort abgewogen werden. Also da haben wir auch ziemlich lange dran gearbeitet. Aber so ist das Stück jetzt eben im Lyriksommer gelandet und passt, finde ich, auch sehr gut dahin.
Und was für ein Stück ist da jetzt entstanden? Also was für eine Art Feature wird man da heute Abend hören?
Ja, es ist eben, wie gesagt, es ist eine Mischung aus der Bürokratielyrik von meinen Briefwechseln mit diversen Ämtern und aber dieser Lyrik, die wir gerade schon ansatzweise gehört haben und eben meiner Recherche, von der ich erzähle. Und man muss sagen, Der schönste Moment, wenn man so ein Literaturfeature macht, ist, wenn es ins Studio geht und das Ganze vertont wird. Und ich hatte eine tolle Regisseurin, Stefanie Lasay, einen wunderbaren Toningenieur, Hermann Leppich. Und die haben sehr genau und sehr präzise gearbeitet. Also in diesem Stück steckt wahnsinnig viel Liebe. Und nicht zu vergessen die Schauspieler. Also unter anderem Stefanie Eid von der Berliner Schaubühne ist dabei. Die hat auch das Gedicht, was wir gerade gehört haben, von Asma Azayse gelesen. Und ja, also ich denke, es lohnt sich sehr, da reinzuhören. Also für Lyrik-Fans würde ich mal sagen, die Podcast-Fassung wäre zu empfehlen, denn da ist etwas mehr Lyrik drin.
Heute um 19.30 Uhr können Sie es hier im Radio hören, im Deutschlandfunk Kultur. Das Feature Ich lasse mir keine Lyrik zu Schulden kommen von Stefanie von Oppen und gerade empfohlen. Die Podcast-Fassung finden Sie in der Deutschlandfunk-App. Dann vielen Dank, Stefanie.